Musikfest im Radio. Das Magazin zum Schleswig-Holstein Musikfestival. Musikfest im Radio bringt das Festival-Feeling direkt ins Wohnzimmer. Mit spannenden Künstlerinterviews, aktuellen Konzertkritiken, Terminhinweisen und einer reichen Auswahl klassischer Musik.
Und ich führe Sie auch heute wieder durch die zweite Ausgabe des Musikfests im Radio. Was steht heute auf unserem Programmzettel? Da ist zunächst einmal das Eröffnungskonzert hier in der MUG in Lübeck. Wir geben eine Vorschau auf drei Konzerte des Glas-Blas-Sing-Trios. In der Elbphilharmonie in Hamburg waren wir bei einem Konzert des Ensemble Reflektor mit der Perkussionistin und Leonard Bernstein Award Preisträgerin Vivi Vassileva. Mit der haben wir dann auch noch ein kurzes Interview gemacht. Sprechen werden wir auch mit Sabine Meyer, die ja in diesem Jahr ihren Bühnenabschied beim Schleswig-Holstein Musikfestival begeht. Und schließlich haben wir noch einen Ausblick auf das Programm des Musikfests auf dem Lande in Stocksee. Und ich habe vor dem Eröffnungskonzert viele Besucherinnen und Besucher gefragt, was sie sich in diesem Jahr beim Schleswig-Holstein Musikfestival vorgenommen haben.
Also ich wollte eigentlich diese georgische Pianistin heute hören, weil ich weiß, dass Georgien als alte Sowjetrepublik fantastische Künstler hat, wie alle Sowjetrepubliken. Und ich bin ein alter Freund des SHMF, schon vor 20 Jahren, ich komme aus Preetz, war ich dabei. Und ich gehe immer zur Lübecker Kongresshalle ohne Karte. Warum? Weil ich das Abenteuer liebe und ganz genau weiß, dass bei 1500 Plätzen immer Karten zurückgegeben werden. Und so habe ich auch heute einen schönen Platz erreicht, auch ein bisschen preiswerter als sozusagen die Normalkarte. Und ich finde dieses Schleswig-Holsteinische Musikfestival auf den vielen Orten ganz toll. Und ich verbeuge mich auch vor Justus Franz, muss ich sagen. Den wollen wir mal nicht vergessen, den Initiator und Gründer dieser fantastischen kulturellen Veranstaltung. Wir sind ein Land, das voller Technik, Wirtschaft und Sport ist, aber die Kultur, die gehört auch dazu. Und hier ist sie zu Hause.
Haben Sie von Rai Chen schon mal was gehört?
Nein, ich bin zwar selbst, ich habe Geige gespielt, ich kenne alle großen Geiger der Vergangenheit, aber diese junge Nachwuchsgeneration, die kenne ich nicht, besonders die nicht, die aus dem asiatischen Raum kommt, weil die so einen komischen Namen hat. Und die kann ich nicht behalten. Auch diesen Porträtkünstler, Fasil Say oder wie der heißt, den habe ich hier schon mal gesehen. Und ich dachte, ein Türke spielt klassische deutsche Musik, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich war begeistert.
Ich habe mir für dieses Jahr vorgenommen, ganz viele Konzerte zu hören.
Welche Art Musik?
Hauptsächlich klassische Dinge. Ich bin im Beirat vom Schleswig-Holstein Musikfestival in Itzehoe und ich werde die Konzerte in Itzehoe betreuen, aber ich gucke mir auch ganz viele andere Spielstätten und Orte immer wieder gerne an. Das macht Spaß.
Haben Sie irgendwas, wo Sie sich besonders drauf freuen in diesem Jahr?
Ja, auf Itzehoe. Mr. Say und sein Konzert mit der Salzburger Kamerata.
Das heutige Voreröffnungskonzert ist das Einzige.
Das Allereinzigste.
Das ist das Allereinzige und ich freue mich sehr, ja.
Wir wollen das platte Land besuchen, aber auch die schöne Stadt Lübeck. Also insofern einen schönen Sommer verbringen, denn wir machen keinen Urlaub. Der Urlaub ist Schleswig-Holstein Musikfestival.
Und musikalisch, was steht auf dem Programm?
Och, alles Mögliche, kreuz und quer. Wir nehmen es so, wie es kommt. Großes Orchester, kleines Orchester. Und heute vor allen Dingen der Bruckner.
Heute vor allen Dingen Christoph Eschenbach. Den kennen wir nämlich schon seit seiner Jugend aus dem Pfalzbau in Ludwigshafen am Rhein. Da haben wir ihn gesehen als Dirigenten zum ersten Mal und verfolgten seine Karriere weiterhin. Deswegen bin ich heute Abend besonders hier.
Oh, eine ganze Menge. Schöne Konzerte besuchen und erst mal gucken, das Eröffnungskonzert, wie das ist. Und dann mal durch die Nation reisen, durch schönen Schleswig-Holstein.
Worauf freuen Sie sich besonders in diesem Jahr?
Das kann ich Ihnen so gar nicht sagen, weil es ist ein Gesamtfestival und da ist eigentlich alles immer schön.
Und dann ging's los. Am 5. Juli fand das Voreröffnungskonzert des Schleswig-Holstein Musikfestivals in der MUG statt. Und neben mir saß wieder Daniela Oltersdorf. Hier ihr Bericht.
Der Auftakt des achtwöchigen Festivals fand wie jedes Jahr in der Lübecker Musik- und Kongresshalle statt. Erwartungsfrohe Festivalfans trinken an den Stehtischen noch ein Weinchen, erwerben schnell noch ein schmales Programmheftchen und dann geht es los in den vollbesetzten Konzertsaal. Kurz begrüßt die Programmleiterin Selke Harten-Strick das Publikum und muss leider erklären, dass die angekündigte Pianistin Katja Bunyatischvili erkrankt ist. Es konnte jedoch der Gewinner des Yehudin Mehuni-Wettbewerbs, der Geiger Ray Chen, rekrutiert werden. Und schon betritt der junge Aparte-Musiker die Bühne, gefolgt von dem mittlerweile 85-jährigen Dirigenten Christoph Eschenbach und dem NDR Elbphilharmonie-Orchester. Ray Chen verzauberte das Publikum im ersten Teil des Konzertes mit dem Violinkonzert E-Moll Opus 64 von Felix Mendelssohn Bartholdy. Das klassische Orchesterwerk in drei Sätzen wurde 1845 uraufgeführt, war umgehend ein Erfolg und gehört inzwischen zu den populärsten Werken des Komponisten. Das Hauptthema des ersten Satzes in Allegro molto appassionata erklingt im Soloinstrument bereits im zweiten Takt nach einer nur sehr kurzen Einleitung des Orchesters. Ray Chen setzt schwungvoll mit seiner über 300 Jahre alten Dolphin Stradivari in das Thema ein, das im Hintergrund von den Streichern begleitet wird. Während der Entwicklung des Themas meldet sich das Orchester mit kurzen, aber bestimmten Tutti zu Wort. Im Anschluss übernimmt und variiert das Orchester das Thema der Violine. Es entsteht ein Dialog der Violine mit abwechselnd den Streichern und dann den Bläsern. Mendelssohns Violinkonzert beinhaltet eine nahtlose Überleitung vom ersten zum zweiten Satz in Andante, die vom Fagott übernommen wird. Die Violine erklingt mit einem sehnsuchtsvollen Thema. Der Solist zeigt dabei ein expressives Mienenspiel von schmerzvoll verzerrt bis freudig verzückt, während die dahinfließenden Melodien des Orchesters ihn begleiten. Ray Chen hat unglaubliches technisches Können und lotet an der Violine ganz bewusst seine Grenzen aus. Der dritte Satz im Allegretto non troppo wird von der Violine eingeleitet und von einer Bläserfanfare begleitet. Die Melodie wird heiter und mündet in einen lebhaften Dialog zwischen Violine und Orchester bis zum Ende des Konzertes. Ray Chen überzeugte durch sein feinsinniges und farbenreiches Klangbild. Dabei zauberte er auf seiner Violine magische Momente. Der Applaus war riesig und sehr, sehr lang. Der taiwanesisch-australische Geiger begrüßte dann das Publikum fröhlich auf Deutsch, bedankte sich freundlich auf Englisch und spielte eine kleine Zugabe, bevor es dann zur Pause ging. Nach der Pause dirigierte Christoph Eschenbach das NDR Philharmonieorchester, gespielt wurde eine Komposition aus der Spätromantik. Die Sinfonie Nummer 7 in E-Dur von Anton Bruckner, die 1886 in Wien uraufgeführt wurde. Trotz anfänglicher Widerstände markiert die Sinfonie Nummer 7 Bruckners internationalen Durchbruch. Die Komposition besitzt eine strukturelle Ausgewogenheit und gilt als technisch sehr anspruchsvoll. Typisch für Bruckner sind seine Kettenbildungen in der klanglichen Struktur. Die Formen der Sätze folgen weitgehend dem klassischen Muster. Ein Werk von spiritueller Tiefe mit einem hohen Maß an formaler Klarheit und melodischer Schönheit. Dabei ist der Einfluss Richard Wagners unüberhörbar. Der erste Satz in Allegro Moderator ist wie ein Ausflug ins Freie, beginnt entrückt und schwebend mit den Celli. Das Thema erhebt sich langsam aus dem Orchester, ist ruhig, weit und feierlich, besitzt aber dennoch eine gewisse innere Spannung. Die Eröffnung bestimmt den Ton dieser E-Dur-Symphonie zwischen weltlicher Ernsthaftigkeit und metaphysischer Erhabenheit. Am Satzende ein kolossaler Trommelwirbel. Die Komposition erreicht im zweiten Satz in Adagio ihren Höhepunkt mit ihren feierlichen Akkorden. Hier kommen vermehrt die vier Wagner-Tuben zum Einsatz. Sowie ein markanter Beckenschlag in einem einzigen Takt. Für diesen Ton muss extra ein Schlagwerk abgestellt werden. Der dritte Satz im Scherzo ist geprägt von treibender Rhythmik und hoher Energie im Tonbild. Die Symphonie mündet im vierten Satz in ein triumphales, fulminantes Finale. Das Publikum war begeistert von dem mitreißenden Klangerlebnis. Der Dirigent und das NDR Elbphilharmonieorchester meisterten diesen symphonischen Kraftakt souverän und mit Bravour. Es gab frenetischen Applaus und besonders für die Leistung des betagten Dirigenten anerkennende Standing Ovations. Christoph Eschenbach ist von Beginn an beim Schleswig-Holstein Musikfestival dabei. Und es war der ausdrückliche Wunsch von Intendant Christian Kuhnt, dass dieser beim 40-jährigen Festivaljubiläum nicht fehlen darf. Nach dem über zweistündigen Auftaktkonzert in E-Moll und E-Dur folgen nun noch bis Anfang September weitere Konzerte aus diversen Genres an vielen verschiedenen Spielstätten. Dies war auf jeden Fall ein gelungener Beginn eines vielversprechenden Schleswig-Holstein-Musikfestivals und es wird in seiner 40-jährigen Festivaltradition ganz bestimmt wieder ein Fest der Musik, der Menschlichkeit und der Freundlichkeit.
Eine ganz schöne Anstrengung für Christoph Eschenbach, das Voreröffnungskonzert und dann gleich am nächsten Tag die offizielle Eröffnung, noch einmal das gleiche ganze Konzert. Und da gibt es doch einige, die vor allen Dingen wegen ihm zum Schleswig-Holstein Musikfestival kommen.
Also ich bin ein absoluter Eschenbach-Fan und wir reisen hinter ihm her.
Wie viele Konzerte haben Sie in diesem Jahr insgesamt, die Sie sehen möchten?
12, 15?
12 oder 15, ja. Wir haben ja natürlich die Nähe zu Büdelsdorf, wo die Proben sind, wo wir dann also auch immer hinfahren können. Und diese öffentlichen Proben sind ja ein unheimlicher Gewinn für uns, dass sie von Salzau auch in einen Spielort gekommen sind, wo Konzertverhältnisse schon bei der Probe sind. In Salzau war das ja ein bisschen eng. Ich erinnere mich dann ja immer daran, als Grubinger das erste Mal da auftrat und da ganz klein in der Ecke saß und seine Percussion-Instrumente da hatte und Eschenbach dann fragte, Meister, habe ich denn nachher mehr Platz zum Spielen? Und er sagte, ja, in der Ostseehalle ist Platz genug für dich. So. Und da ist jetzt auch die Möglichkeit, wieder ins Konzert reinzugehen, das Konzert zu hören. Und für uns ist das Spannende, auch gerade, weil wir so hinter Eschenbach hinterherreisen, die Eschenbach-Proben auch jedes Mal mitzuerleben, immer hinzugehen und dann auch das Werden des Stückes so mitzukriegen. Und dann die Generalprobe zu sehen und dann das Konzert, wenn es in Flensburg ist und nachher dann runter in die Elbphilharmonie, wenn das Schlusskonzert ist und dann nochmal, wie alles auseinanderbricht, so dieses Zusammenwachsen und dieses Auflösen nachher in der Elbphilharmonie, wie glücklich sie sind, dass sie es geschafft haben, aber wie traurig sie sind, dass diese schöne Zeit vorbei ist. Das ist auch das Tolle.
Wir sind absolute Fans des Musikfestivals.
Und so, dass wir jetzt hier Ray Chandon nochmal so erleben, wir waren zum Geburtstag von Eschenbach in Berlin, wir haben ein Konzerthaus und da war Ray Chen ja auch einer von den Gratulanten und er hatte nachher unten in der Bar noch so ein kleines Geplauder gemacht über seine Zeit, wie er dann als Musiker das so sieht, wie er reingekommen ist in die Musik, wie welche Begeisterung man braucht und dieses direkte Leben, wie sie versuchen das auch reinzubringen, das ist eben das Spannende und diese Begeisterung vom Festivalorchester, diese jungen Leute, die im Aufbruch sind, es ist dann immer schwer, wenn man in ein normales Konzert reingeht, wo dann die etablierten Angestellten so dann sitzen und Musik machen. Aber hier ist das ganze Feuer so drin und das ist das Schöne. Und auch diese unterschiedlichen Dirigenten zu sehen, wie unterschiedlich sie die Orchestermitglieder mitreißen können und wie Eschenbach ja als Institution auch immer souverän ankommt. Und er wird auch gefürchtet so, wegen seiner Präzision und seiner hohen Ansprüche. Und selbst als Laie merkt man dann, wenn er sagt, nein, du musst den Bogen nicht ziehen, sondern du musst ihn hochdrücken. So, das ist unterschiedlich. Und selbst als Laie merkt man dann, ah, das ist ein anderer Sound da drin. Nicht? Und das ist das Wahnsinnige eben am Festival.
Und hier für Sie noch einmal der Dirigent Christoph Eschenbach. Allerdings in einer etwas älteren Aufnahme vom September 2018, und zwar mit Anton Bruckners 7. Symphonie E-Dur und der zweite Satz Adagio, sehr feierlich und sehr langsam, und da dirigierte Christoph Eschenbach das HR-Sinfonieorchester. Der zweite Satz aus Anton Bruckners 7. Symphonie hier bei Musikfest im Radio. Und ich habe ja schon Zuschauerinnen und Zuschauer befragt und jetzt kommen noch ein paar Stimmen von einigen, die sich wirklich viel vorgenommen haben.
da überhaupt erstmal wieder hinzugehen, weil ich gar nicht mehr in Schleswig-Holstein wohne. Ich habe aber mal hier in der Nähe gewohnt und jetzt wollten wir das zum Auftakt der Ferien hier genießen und freuen uns. Ich kenne das auch aus den Anfängen, als in Salzau immer geprobt wurde. Da konnte man mit dem Fahrrad hinfahren und für 10 Euro die Proben hören. Und ja, deshalb freuen wir uns jetzt, dass wir hier sind.
Wo kommen Sie jetzt her?
Aus Niedersachsen.
Werden Sie noch mehr Konzerte sehen im Rahmen des SAMF?
Ja, in 2 Wochen bin ich in Husum. Da habe ich schon Karten und dann vielleicht noch spontan, wenn es mir heute besonders gut gefällt.
Und Sie, sind Sie auch aus Niedersachsen?
Ja, aber auch ursprünglich Schleswig-Holsteinerin und jetzt gerne wieder hochgekommen zur Eröffnung.
Als erstes hat mich gewundert, dass mir heute gesagt wurde, das ist heute gar nicht die Eröffnung, sondern ein Vorkonzert. Das ist ein Unterschied für mich. Ich hatte mich schon gewundert, weshalb das morgen im Fernsehen erscheint und nicht heute. Ich habe das nicht gewusst, als man mir das verkauft hat. Ich meine, mir muckert nichts gut, ne? Aber das ist nicht okay.
Ganz viele schöne Konzerte zu hören.
Wie viele haben Sie auf dem Programm?
Ich glaube, 5 sind das so ungefähr.
Worauf freuen Sie sich besonders?
Auf den heutigen Abend und auf unser eigenes Folgekonzert, was wir an einer Original-SHMF-Spielstätte auf Fehmarn veranstalten werden.
Oh, da müssen Sie mehr von erzählen.
Ja, alles außer langweilig ist der Titel. Es sind 50 Blechbläserinnen und Blechbläser aus der Nordkirche, die ganz ambitioniert seit einem Vierteljahr üben mit einem Programm, das ziemlich außergewöhnlich ist, was nicht so unbedingt in Posaunenchöre gehört. Wir haben auch ein Drumset mit an Bord und wir hoffen auf eine volle Scheune und begeisterte Zuhörer.
Wann ist da der Termin?
Das ist Donnerstag, der 17.07. um 19.30 Uhr, Hof Johannesberg auf Fehmarn.
Also ich habe noch ein weiteres Konzert gebucht, St. Martin in the Fields in Kappeln.
Kappeln ist ja von hier aus weit weg. Kommen Sie jetzt von dort?
Ich komme aus der Nähe von Rendsburg.
Ich gehe jetzt hierhin und dann nächste Woche Sonntag zum, wie heißt denn das nochmal?
Nordart in die Thurmannhalle. Schleswig-Holstein Musikfestival Orchester.
Ja, also und vorher zur Nordart. Das sind ja 2 verschiedene Dinge.
Das kann man so verbinden, ne?
Ja, genau.
Und noch irgendeins dieses Jahr?
Ja, also dann haben wir noch Karten für Schostakowitsch, auch Schleswig-Holstein Musikfestival Orchester hier in der Muck. Ich habe noch Karten für das Treppenhausorchester im Gollern und noch eine Generalprobe in Rendsburg.
Wir haben uns vorgenommen, noch häufiger hier zu sein. Ich komme jedes Jahr zum Schleswig-Holstein Musikfestival und wir sind immer beim Eröffnungskonzert dabei, seit vielen Jahren. Es ist einfach toll.
Worauf freuen Sie sich in diesem Jahr noch besonders?
Auf die Überraschung, die uns jetzt bevorsteht bei diesem Konzert wegen der Programmänderung. Und da wollen wir mal schauen.
Ich wollte mir auf jeden Fall sehr möglichst viele Konzerte angucken und habe schon wird hier von meiner Mutter mit zu den Konzerten geschleppt. Bin aber trotzdem auch selber sehr begeisterter Zuschauer und mache auch selber Musik. Möchte mit orchestrale Musik mit elektronischer Musik verbinden und deswegen gucke ich mir das hier gerade alles an. Genau.
Worauf freuen Sie sich ganz besonders dieses Jahr?
Also das Eröffnungskonzert ist auf jeden Fall ein großes Highlight für mich. Ich war auch schon bei so ein bisschen der Pre-Eröffnung von Sting. Also ich finde gerade diese Mischung macht es sehr, sehr toll, dieses Angebot.
Und Sie werden mitgeschleppt?
Genau, so sieht's aus. Aber naja, ich glaube umgekehrt. Seit vielen Jahren begeistert.
Worauf freuen Sie sich in diesem Jahr besonders? Welche Konzerte haben Sie noch für sich ausgesucht?
Wir sind auch noch in Eutin auf der Seebühne. Wir wohnen da relativ nah dran, sind sehr interessiert an der Seebühne. Haben wir noch nicht gesehen. Also da freuen wir uns drauf.
Ja, dass es genauso schön wird wie im letzten Jahr.
Und musikalisch?
Konzerte finden wir sehr interessant. Sinfonien besonders. Also wir sind offen für alles.
Was ist für Sie vielleicht ein Höhepunkt in diesem Jahr, worauf Sie sich besonders freuen?
Das Konzert nächste Woche Dienstag in Brunsdorf. Ja, genau.
Was ist da?
Oh, was haben wir da? Kann ich Ihnen jetzt nicht sagen, aber das habe ich schon vor vielen Monaten bestellt und da freue ich mich besonders drauf.
Wie Christian Kuhn schon sagte, neugierig sein, das ist eine der wichtigsten Eigenschaften hier beim Schleswig-Holstein Musikfestival. Und da ist es dann gar nicht mehr so schlimm, wenn man nicht mehr genau weiß, was einen da irgendwann erwartet. Und neugierig, das können wir auch sein auf das Glasblas-Singorchester. 3 filigrane Klangkünstler, 2 Kisten Leergut und genau ein Ziel: Musik auf Flaschen. Kleine Flaschen, große Flaschen für Bier, für Likör, für Wasser oder aus Plastik, Glas oder Blech. Grün, braun, weiß oder durchsichtig, geblasen, geploppt, singend, gerührt und geschüttelt. Liedgut auf Leergut. Unter dem Motto Kästen raus, Flaschenarbeit, präsentieren die drei Berliner Vollblutmusiker von Glas Blas Sing beim Schleswig-Holstein Musikfestival in Strande, in Wedel und in Schenefeld ihr brandneues Bühnenprogramm. Mit Musik voller Spielfreude, perfekt aufeinander abgestimmt und unglaublich erfindungsreich. Andreas Kuballa hat mit Jan Lubert alias Fritze gesprochen.
Für alle, die euch noch nicht kennen, wer oder was ist Glas Blas Sing und wie kommt man bitte auf die Idee, Musik mit Flaschen zu machen?
Ja, Glas Blas Sing sind drei Leute, die Musik auf Flaschen machen. Das heißt, alle Instrumente sind Flaschen, die wir im Getränkemarkt gekauft haben für uns oder Instrumentenmarkt oder die wir uns selber aus Flaschen gebaut haben. Da spielen wir oft Coversongs mit unseren Instrumenten, sodass man sagen kann, oh, das geht auf Flaschen, dieses Lied umzusetzen, das klingt auch ganz gut. Und wir haben auch viele eigene Lieder dabei, wo wir unsere eigenen Texte mit Musik verwursteln. Ja.
Das klingt im wahrsten Sinne nach einer Schnaps, in Klammern Flaschenidee. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, Musik zu machen auf diesen Instrumenten?
Ja, wir waren auch mal, sagen wir mal so, richtige Musiker. Und bei den richtigen Musikern, Rockmusikern, steht der Kasten Bier immer im Proberaum. Und da liegt das denn gar nicht so weit weg, dass man einfach mal aus einer Probensituation in die Flasche bläst, weil er einem langweilig ist. Und dann merkt man, da kommen ja Töne raus. Und dann denkt man da einen Schritt weiter und guckt, vielleicht kann man damit was machen. Und das, so war das bei uns. Und da haben wir versucht, so leichte Lieder, so Rock'n'Roll-Songs, Elvis-Lieder zu spielen mit Flaschen. Und das hat für uns super funktioniert, ja.
Nun tretet ihr beim Schleswig-Holstein Musikfestival auf. Das ist ja ein Festival, das eigentlich für klassische Musik bekannt ist. Was bedeutet das für euch und passt ihr euer Repertoire dann auch ein bisschen an?
Wir haben eh klassische Stücke im Repertoire, weil die von der Schwierigkeit oder von der, dass man Leute beeindrucken kann mit unserer Musik, das sehr treffend ist, weil die denken, boah, das für viele Leute ist klassische Musik relativ schwierig. Und da kann man Leute schnell beeindrucken. Aber wir haben jetzt kein extra eigenes Programm für das Schleswig-Holstein Musikfestival. Wir waren ja schon mal, ich glaube, 3-4 Mal dabei und das hat immer super funktioniert. Da machen wir unsere Quatschmusik, klassische Musik. Wir machen Musik auf Flaschen. Da ist das von alleine schon lustig, wenn man loslegt.
Das kann ich
wenn
mir vorstellen.
Wenn wir da auf der Bühne stehen und in die Flasche blasen, da kann man Frack anhaben, da kann man ernst gucken. Das sieht trotzdem lustig aus.
Das glaube ich. Welche Art von Flaschen verwendet ihr und wie findet ihr den perfekten Ton?
Unser Kerninstrument ist die 0,3 Liter Longneck-Flasche. Die allgemeine Becks- oder Jever-Flasche in grün. Damit haben wir so angefangen und dann haben wir unser Repertoire an Instrumenten immer erweitert. Wir haben große Cola-Flaschen aus Plaste oder Wasserflaschen aus Glas, weil die halt tiefere Töne machen. Dann hat unser Möhre, normal ist er Schlagzeuger, hat sich ein Schlagzeug aus Wasserflaschen gebaut, aus riesen Wasserspenderflaschen und hat sich Metallflaschen mit Schrauben gefüllt, das ist für ihn die Hi-Hat, oder hat sich eine Plastikflasche mit Reis gefüllt, das ist die Snare. Oder wir haben uns einen Bass gebaut aus einer riesen Flasche und einer Angelsehne mit einer Eisenstange dran. Den Ton, da kommt es drauf an. Manchmal hören wir Lieder und denken, das müssen wir mit Flaschen umsetzen, weil der Sound erinnert uns an bestimmte Art, wie wir Flaschen blasen oder Flaschen spielen. Wir blasen ja in die Flaschen rein, dann stecken wir manchmal auch den Daumen, das nennen wir Ploppen in die Flasche. Und diese Sounds, die triggern uns dann, vielleicht könnten wir das mit Flaschen umsetzen. Und so kommen wir auf Ideen, Lieder zu covern oder auch bestimmte Sounds für eigene Lieder zu nutzen.
Und wie stimmt man so ein Instrument, also eine Flasche, sei es Glas oder Plastikflasche?
Also diese Blasflaschen, die befüllen wir mit Wasser. Je mehr Wasser drin ist, je höher der Ton. Da gibt es Apps für, Stimm-Apps. Die findet man jetzt nicht unter Flaschenstimmen, sondern junge Dame aus so einem Orchester, die Blasinstrument spielt, hat mir mal so eine App gezeigt, die auch für unsere Flaschen zum Stimmen super geeignet ist. So stimme ich die Flaschen und mein Bruder, der Andy, der ist ja auch in der Band, der stimmt die, der hat auf seinem iPad hat er eine Klavier-App und da drückt er auf die Taste, bläst in die Flasche und wenn die Töne dann gleich sind, dann stimmt's. Wenn wir in die Flasche blasen, je mehr Wasser drin ist, je höher der Ton. Aber wenn man gegen die Flasche gegenschlägt, ist es genau umgekehrt. Je mehr Wasser drin ist beim Gegenschlagen, so tiefer ist der Ton. Und je weniger drin ist, je höher der Ton. Das haben wir auch durch unsere Forschungsarbeit rausgefunden.
Jugend forscht. Du hast schon gesagt, jeder Supermarkt ist eigentlich für euch ein Ladengeschäft. Geht ihr denn irgendwie vor den Auftritten los in den lokalen Supermarkt und holt euch frisches Leergut oder muss das schon eingespielt sein?
Wir haben unsere Instrumente dabei, auch gestimmt. Aber das Gute bei uns ist, wenn uns mal ein Instrument kaputt geht, können wir sogar sonntags an irgendeine Tanke fahren und holen uns einfach einen Sechserträger und haben dann drei Instrumente und können dann auch noch, haben das Vergnügen meistens vor der Arbeit.
Du hast schon gesagt, die Musik ist sehr humorvoll, auch die Texte passen sozusagen zum Instrumentarium. Wie wichtig ist denn diese Verbindung von Musik und Kabarett für euch?
Manchmal covern wir halt 1:1, weil das Lied einfach für den Flaschen super umzusetzen ist oder weil das eine bestimmte Raffinesse hat, wie wir es umsetzen. Und wenn wir halt eigene Texte schreiben, dann sollte das schon unterhaltsam lustig sein, weil wie am Anfang gesagt, ich glaube, man kann keine ernsthaften Lieder mit Flaschenmusik so richtig machen, weil das halt lustig aussieht. Also das beißt sich dann.
Du hast schon gesagt, ja, ihr habt ein paar Mal schon beim Schleswig-Holstein Musikfestival gespielt. Wie hat denn das Publikum reagiert, das ja vielleicht eher ein klassisches Konzert erwartet hätte, wenn das Programm nicht liest vielleicht genau? Wie geht ihr mit Reaktionen um von einem eher klassisch orientierten Publikum?
Wir sind da jetzt gar nicht reingegangen, oh, jetzt kommt ein klassisches Publikum, sondern nee, wir spielen jetzt unser Konzert und wir verändern jetzt nichts, dass wir für die Leute so, dass es mundgerecht dargereicht wird, sondern wir machen unser Ding und das hat eigentlich immer gut funktioniert.
Zum Schluss noch die Frage, warum sollte man sich euer Konzert auf keinen Fall entgehen lassen?
Weil wir super Musik machen auf Instrumenten, die man so noch nie gesehen hat und Lieder hört, die man auch so noch nie in der Form, wie wir sie spielen, noch nie gehört hat.
Das Glasblas-Sing-Trio, das spielt ihr Programm Liedgut auf Leergut, dann am 15. Juli in Strande in der Bootshalle, am 16. Juli im Wedel im Schuppen 1 und am 17. Juli in Schenefeld, Mittelholstein im Hohenzollernpark. Damit Sie einen Eindruck bekommen, wie sich das anhören kann, haben wir auch noch ein Stück von Ihnen. Das Glasblas-Sing-Trio mit Plop It Like It's Hot hier bei Musikfest im Radio. Am Montag, den 7. Juli, da war ich dann mit Doris Geusendamm unterwegs, und zwar in Hamburg.
Gleich das zweite Konzert für mich und das erste Konzert für Doris, das hat uns in die Elbphilharmonie nach Hamburg geführt. Was war denn da am 7. Juli zu hören?
Zwei ganz unterschiedliche, aber sehr spannende oder ein sehr spannendes und ein sehr schönes Konzert. Die erste Hälfte vor der Pause wurde gestaltet von Vivi Vasileva, eine Schülerin von Martin Grubinger, die auch sehr virtuos und lebendig mit ihren ganzen Utensilien umzugehen wusste, denn diese Utensilien waren nur Müll. Alles bestand aus Müll, bis auf zwei Xylophone, die sie natürlich auch dabei hatte.
Und gespielt wurde das Konzert Recycling Concerto von Gregor A. Meyerhofer.
Im zweiten Teil spielte das Kammermusikorchester Ensemble Reflektor alleine auf der Bühne, dirigiert von Wimbai Kasiboni. Es wurde die 7. Sinfonie von Ludwig van Beethoven gespielt.
Aber erstmal hören wir doch die spannenden Erklärungen von Vivi Vasileva zum ersten Teil, zum Recycling Concerto.
Das Recycling Concerto darf ich heute spielen. Ich bin wahnsinnig aufgeregt. Ich freue mich riesig. Gregor Meyerhofer und ich, der Komponist, wir hätten uns vor Jahren, als wir an dem Werk gebastelt, gebrainstormt haben, welche Sounds wollen wir haben, hätten uns nur erträumt, dass ich hier beim 40-jährigen Jubiläum vom wunderbaren Schleswig-Holstein Musikfestival in der Elbphilharmonie mit so einem tollen Orchester spielen dürfen. Gregor ist auch da heute, wo ist er?
Man muss eigentlich nicht viel sagen zum Recycling-Concerto. Es erklärt sich wie von selbst. Recycling-Concerto, wir haben viele recycelte Instrumente dabei, die wir mit Gregor in der Pandemiezeit in meinem damaligen ganz, ganz kleinen Studio gebaut haben. Aber Sie werden sich wundern, wenn ich Ihnen sage, dass nicht nur die Instrumente recycelt sind, sondern auch die Musik. Gregor hat sich nämlich die Konzerne, die Weltkonzerne vorgeknüpft, die mit am meisten verantwortlich sind für die Müllproduktion. Und da haben wir ein paar Konzerne mit ihren ganz berühmten Werbejingles, die Sie alle kennen. Wir beginnen mit einem goldenen Restaurant, ein goldenes M. Ich liebe es. McDonald's, dann gibt es ein anderes Jingle. 3 Millionen Tonnen pro Jahr ist dieser Konzern verantwortlich für Plastikproduktion. Hauptsächlich Einwegflaschen. Das Jingle. Coca-Cola.
Die Perkussionistin Vivi Vassileva, die wirkte ja nicht nur bei dieser Einleitung äußerst sympathisch. Ich habe sie das erste Mal erlebt bei einem Musikfest auf dem Lande in Wotersen, vor einigen Jahren hier beim SHMF. Sie hat auf der Universität Mozarteum Salzburg bei Martin Grubinger studiert und abgeschlossen. Und 2023, und da hatten wir auch einen großen Bericht hier bei Musikfest im Radio, hat sie nämlich den Leonard Bernstein Award des Schleswig-Holstein Musikfestivals bekommen. Sie ist erst 31 Jahre alt.
Der Komponist dieses virtuosen Stückes ist Gregor A. Meyerhofer. Er ist geboren 1987, also auch ein sehr junger Mensch. Er ist deutscher Dirigent, Komponist und Pianist. Als Dirigent bzw. Komponist arbeitete er unter anderem mit dem Orchester der Bayerischen Staatsoper, des Symphonieorchesters des Südwestrundfunks, Münchner Kammerorchester, Symphoniker, Belgrader, Philharmonik und so weiter und so weiter. Außerdem tritt er mit seinem Bruder noch in einem Jazz-Duo auf. Ich könnte noch vieles erzählen, aber es ist unheimlich lang, sein Lebenslauf.
Gregor A. Meyerhofer wird auch demnächst dieses Recycling-Konzerto, was wir gehört haben, eben mit dem SWR-Symphonieorchester aufnehmen und dann wird es auch eine Veröffentlichung dazu geben. Da können wir uns schon drauf freuen. Vivi Vassileva, die hat ja wirklich ganz viel mitgebracht auf der Bühne. Wir haben schon von gesprochen. Wenn wir es noch mal ein bisschen erzählen, was war denn alles dabei? Ich habe gesehen Korken, einfach ganz normale Flaschenkorken. Ich habe gesehen Kaffeepads. Ich habe gesehen so Plastikkorken von Flaschen, Plastikverschlüsse oder sowas. Was haben wir denn noch gesehen?
Also große Plastikmüllsäcke gefüllt mit wiederum ganz viel Plastiktüten, Folien, Alu, alles Mögliche. Dann hast du schon aufgezählt die kleinen Dinge. Aber sie hatte auch große Flaschen, riesige 5 Liter Wasserflaschen, die man aus dem südlichen Europa kennt, wie ein Xylophon aufgebaut. Alle nebeneinander gesteckt. Es hingen Glasflaschen unterschiedlich gefüllt an einem Ständer. Darunter hingen Übertöpfe von Blumen, andere irgendwo. Gefäße, Siebe aus Metall, Töpfe aus Metall.
Irgendwo gab es auch noch so eine Kehrschaufel, eine Metallkehrschaufel, so eine Kohleschaufel hing auch noch rum.
Eine Bratpfanne steckte in einem Behälter. Wir konnten nicht sehen, was es war, aber es raschelte auch auf ganz besondere Weise. Also es gab alles Mögliche. Sie schmiss mit den Sachen auch teilweise auf ihre Xylophone und wischte die Dinge wieder weg.
Ja, diese vielen kleinen. Kippte einfach so einen ganzen Vorratsbehälter an irgendwelchen Kaffeepads darüber aus. Und auch das machte ganz, ganz tolle Geräusche. Das Orchester war allerdings auch dran beteiligt. Auch die hatten nämlich Plastiktüten dabei und die hatten so Gläser dabei, mit denen sie dann raschelten. Also das Orchester musste nicht nur ihre eigenen Instrumente spielen, was das Ensemble Reflektor ja eigentlich macht und eigentlich kann, sondern war zusätzlich auch noch mit in diese Percussion eingebaut.
Ja, das war toll anzusehen und auch anzuhören. Die Begleitung und die Untermalung des Ensemble Reflektor wirkte ganz unterschiedlich. Manchmal war es zart leise wie ein Wind, der vielleicht den Müll durch die Gegend treibt, in trockenen Flussbetten, und dann türmt er sich auf zu einem bedrohlich lauten Knall und Rauschen, und die Bässe des Orchesters dröhnen und man bekommt fast Angst.
Ich habe da sogar sowas gesehen wie Kriegsszenen. Also gar nicht so sehr der Plastik, der da rumfliegt, sondern ich habe einfach gedacht, das sind Bombeneinschläge.
Ja, es gab eine Stelle, da war es unwahrscheinlich laut, richtig bedrohlich.
Schon während des Recycling-Concerto, da gab es nach dem dritten Satz, nach dem Plastic-Bottle-Kadenza, gab es einen ganz lauten Zwischenapplaus für Vivi Vassileva. Das ist vielleicht auch das bekannteste Stück von Vassileva und Meyerhofer, diese Plastic-Bottle-Kadenza. Am Ende war der Applaus in der Elbphilharmonie in Hamburg mit 2100 Zuschauern im vollbesetzten großen Saal, aber sowas von riesig, und es gab Jubelschreie, es gab Pfeifen, es war wirklich, die Leute waren schier aus dem Häuschen und wir auch.
Ja, es war bravourös, viele Leute riefen Bravo.
Wir müssen an dieser Stelle aber auch nochmal den Dirigenten des Ensemble Reflektor nennen, Wimbai Kasiboni, weil alle haben auf ihn gehört. Sie haben ihn alle wirklich angeguckt und sind ihm gefolgt. Auch Vivi Vassileva war immer auf ihn konzentriert.
Er gab die Einsätze fürs Orchester und auch für Vivi Vassileva. Das war schon sehr spannend.
Und am Ende kamen dann drei Personen, nämlich Gregor A. Meyerhofer, der Komponist, der runterkam, der war ja auch da, Vivi Vassileva und eben Wimbai Kasiboni. nacheinander mehrfach vor die Truppe und mehrfach auf die Bühne und hatten dann auch eine ganz lustige Version, weil nämlich der Cassiboni ein mächtiger, großer, starker, schwarzer Mann ist, der kleine Gregor am Meierhofer zwischen beiden stand und ja auch Vivi Vasileva eigentlich eine größere und schlanke und höhere Person ist.
Das waren schon lustige Bilder, aber die waren alle so glücklich und froh, dass das Konzert so großartig ankam bei den Zuschauern und sie es geschafft hatten, es so darzubieten, wie es für uns zu hören war. Es war einfach wunderbar. Daraufhin war es natürlich so, dass sie zurückkam und zwei Zugaben gab. Die zweite war eine ganz ruhige auf einer Marimba. Sie hatte in jeder Hand zwei Schlägel, mit denen sie diese Marimba spielte. Es war melodisch und im Vergleich zu dem vorherigen Konzert sehr gefühlvoll und melodisch.
Davor hatte sie aber noch eine ganz heftige Session. Und zwar spielte sie da einfach nur auf einer Trommel, die vor ihr stand, zum Teil mit den Händen, zum Teil mit Sticks, zum Teil auf dem Rand und zum Teil auch wirklich auf der Fläche auf dieser Trommel. Auch eine sehr energische und auch eine sehr, sehr schnelle Zugabe, die wiederum dann riesigen Applaus erntete.
Ich würde sagen, es war ein Trommelfeuer.
Ein Trommelwirbel der Perkussionistin Vivi Vasileva, hier aufgenommen bei dem Konzert in der Elbphilharmonie. Für Sie jetzt hier der erste Satz von Meierhofers Konzert für Recycling, Percussion und Orchester mit Vivi Vasileva und hier mit dem HR-Sinfonieorchester. Ich war ja gleich am nächsten Tag schon wieder bei einem Konzert mit Vivi Vasileva. Da allerdings zu zweit, nämlich mit dem Pianisten Frank Dupré. Und das Ganze hier in der St. Gertrudskirche in Lübeck. Darüber hören Sie dann beim nächsten Mal mehr. Aber dort hatte ich die Gelegenheit, mit ihr, mit Vivi Vasileva, zu sprechen.
Ich bin ja schon lange Fan von Ihnen, eigentlich schon seit Wothersen mal. Da haben Sie auch schon mal gespielt, beim Musikfest auf dem Lande in Wothersen. Und gestern in der Elfi hatte ich schon eine Frage, heute habe ich sie wieder. Einfach, weil das auch so anstrengend aussieht. Und Sie brauchen ja auch richtig Muskeln. Machen Sie auch Sport?
Ja, also Krafttraining und Ausdauer, beides, vor allem Krafttraining, hilft unglaublich viel. Also das spart schon ein paar Stunden Üben am Tag, die dann so schnell aufgebaut werden, die man tatsächlich für so ein großes Programm braucht, wo man, weil es ist immer, beim Üben braucht man Kraft, aber im Konzert braucht man dann noch 200% mehr, weil wenn dann die Leidenschaft kommt und das Publikum, ist es immer dreimal mehr. Und damit man das auch geben kann, was man in sich drin hat, braucht man die Kraft und die Technik, ja.
Haben Sie auch so ein Nudel- oder Kohlenhydratprogramm?
Ich esse sehr bewusst und ich esse vor allem sehr viel. Also wenn ich mit Kollegen am Tisch sitze, passiert das oft, dass ich mir dreimal Nachschlag hole. Also man verbrennt beim Schlagzeugspielen extrem viel. Also ich bin 2-3 Kilo leichter nach einem Konzert.
Und was ist Ihnen eigentlich lieber? Sowas wie gestern mit einem Orchester dabei, mit dem Ensemble Reflektor oder heute hier zu zweit?
Das ist die gleiche Frage, wie welches Schlagzeuginstrument ich am liebsten mag. Ich liebe diese Vielfalt. Also ich liebe, es ist, also in der Elbphilharmonie zu spielen, ist ein absolut außergewöhnliches Gefühl. Dieser Saal ist so beeindruckend und vor allem für das Recycling-Konzerto gestern mit diesen Müllinstrumenten, die klingen, die in der Elbphilharmonie ist ja alles, was leise ist, ist wie 10-mal verstärkt, dieser Saal funktioniert so. Und für die Müllinstrumente war das einfach perfekt. Ich hatte wirklich ein Ausnahmeerlebnis gestern, das war sehr schön. Aber immer diese Kammerkonzerte, wo das Publikum so hautnah zu erleben ist, das liegt mir sehr am Herzen. Also ich könnte keines von beiden entbehren. Ich brauche beides.
Die vielen Instrumente, also der viele Müll, der wird immer wieder eingesammelt. Der wird auch wiederverwendet.
Natürlich, sonst wäre es ja kein Recycling, wenn wir nur mehr Müll schaffen oder das Prokrastinieren, Vermüllen. Nein. Also der Müll, der gehört jetzt zum Instrumentarium, zum Inventar dazu.
Ich habe jetzt gar nicht geguckt. Haben Sie noch ein Konzert in diesem Jahr beim SHMF?
Leider nein, aber ich denke, ich darf nächstes Jahr wieder dabei sein. Ich freue mich schon riesig drauf, weil diese familiäre Stimmung hier in diesem Festival ist wirklich einzigartig. Also vom Publikum, aber auch von den Festivalmitarbeitern, vom Team. Es erfüllt jedes Mal mein Herz jeden Sommer, wenn ich wieder hier sein darf. Ich bin sehr dankbar, dass ich zur Familie gehören darf, spätestens auch seit dem Leonard Bernstein Award. Und ja, was soll ich sagen? Ich bin voller Dank und voller Glück gerade.
Ja, wir können danken, weil ich freue mich dann auch schon wieder auf nächstes Jahr.
Ein großes Dankeschön. Alles Gute Ihnen.
Tschüss.
Am Montag, den 7. Juli, gab es natürlich auch noch einen zweiten Teil des Konzertes nach einer Pause. Und zwar spielte da das Ensemble Reflektor unter der Leitung von Wimbayi Kasiboni. Und darüber berichtet nun wieder Doris Geusendamm.
Im zweiten Teil des Konzertes in der Elbphilharmonie spielte das Ensemble Reflektor alleine die 7. Symphonie von Ludwig van Beethoven. Der Dirigent war weiterhin Wimbayi Kasiboni. Wir haben im letzten Jahr schon über dieses Ensemble Reflektor berichtet. Da haben sie ein Konzert gegeben mit David Orlowski zusammen, ebenfalls in der Elfi. Das Ensemble Reflektor schafft mit den kreativen Formaten immer wieder eine besondere Nähe zum Publikum und ermöglicht einen neuen Zugang zur Musik. Das Gefühl hatte ich auch gestern. Es spielt mit einer unglaublichen Freude und der Dirigent Wimbayi Kasiboni weiß genau, wie er dieses Ensemble abholt und die Freude am Spiel noch steigern kann. Freude hat mir auch bereitet zu sehen, dass alle in Schwarz gekleidet waren, aber Nuancen gesetzt wurden in Knallrot, entweder durch Schuhe, Schnürsenkel oder Schleifchen oder Strümpfe. Das fiel richtig auf. Ein Mitglied des Ensembles fiel mir besonders auf. Es war ein Cellist in der ersten Reihe, der den Dirigenten anstrahlte, lächelte und alles gab im Spiel. Natürlich haben die anderen auch alles gegeben, aber sein Gesichtsausdruck war klasse. Man sah ihm an, wie begeistert er dem Dirigenten zusah und sein Instrument beflügelte im Spiel. Der in Simbabwe geborene Dirigent Wimbayi Kasiboni hat von der Kritik gelobte Konzerte mit Orchestern auf der ganzen Welt geleitet und ist in einigen der renommiertesten Konzertsäle aufgetreten. Kasiboni gilt als einer der führenden Interpreten moderner klassischer Musik seiner Generation. Er hat weltweit hunderte von neuen Werken uraufgeführt. Auch er ist noch ein sehr junger Musiker. Er wurde 1988 geboren. Die Sinfonie Nummer 7 in A-Dur, Opus 92 von Ludwig van Beethoven, entstand 1811-1812. Als Beethoven mit der Komposition der 7. Sinfonie begann, plante Napoleon seinen Feldzug gegen Russland. Auch in der 7. Sinfonie setzt sich Beethoven mit den Befreiungskriegen gegen die napoleonische Vorherrschaft in Europa auseinander. Sie gilt als eine der rhythmischsten Sinfonien Beethovens. Schon der erste Satz der 7. Sinfonie, Poco sostenuto vivace, endete stürmisch triumphal. Das Publikum klatschte nach dem ersten Satz. Normalerweise wird ja zwischen den Sätzen nicht geklatscht. Aber hier hat es wahrscheinlich gut gepasst. Die jungen Musiker, der junge Dirigent und das gemischte Publikum war einfach begeistert.
Thank you.
Im zweiten Satz Allegretto haben mir ganz besonders die melodischen Passagen gefallen. Die Blechbläser und Holzbläser haben die Melodie angegeben und die Streicher haben das Ganze zart unterstrichen. Häufig wird der zweite Satz auch als Filmmusik eingesetzt. Wimbai Kasiboni lässt den dritten Satz während des Klatschens vom Publikum temporeich beginnen. Stürmisch geht das Orchester in den dritten Satz. Es hat Ähnlichkeit mit einem Tanz, Fröhlichkeit. Aber es kommen auch langsame, leichte Passagen, die sich immer wieder abwechseln mit schnelleren. Mit Presto ist der dritte Satz überschrieben. Der vierte Satz, Allegro con Brio, beginnt noch temporeicher und furioser. Es gibt fast galoppierende Abschnitte. Selbst der Dirigent Wimbai Kasiboni hat Armbewegungen. Da hat man das Gefühl, er sitzt auf einem Pferd und galoppiert. Das Orchester nimmt Fahrt auf, aber es gibt dann auch wieder kurze Momente mit Harmonie und ruhigeren Passagen. immer wieder ein Wechsel. Wenn das Tempo wieder anzieht, hebt es die Streicher von den Stühlen. Insgesamt ist das Tempo atemberaubend. Das Publikum tobte am Ende des Konzertes. Mit großer Begeisterung, vielen Bravo-Rufen, Pfiffen und lautem Klatschen bedankte sich das Publikum bei dem Orchester und dem Dirigenten. Besonders fiel mir auf, dass er sich bei jeder Abteilung, Holzbläser, Blechbläser, Streicher, persönlich bedankte. Er ist hingegangen, nicht von vorne. Mit Distanz. Und beim dritten Auftritt des Dankes beim Publikum stellte er sich in den Hintergrund, mitten ins Orchester, unter allen zusammen, um die Begeisterung des Publikums entgegenzunehmen. Das war schon besonders.
Für Sie herausgesucht habe ich jetzt eine Aufnahme von 2018 mit dem Ensemble Reflektor von Beethovens Symphonie Nummer 8 in F-Dur, Opus 93. Und da den vierten Satz Allegro vivace, damals unter der Leitung von Thomas Klug. Das Ensemble Reflektor spielte Ludwig van Beethoven, hier bei Musikfest im Radio. Es wird eine musikalische Begegnung der ganz besonderen Art. Der diesjährige SHMF-Porträtkünstler Fasil Say trifft auf die Klarinettistin Sabine Meyer und die Saxophonistin Asia Fateyeva, die als Porträtkünstlerinnen 2018 bzw. 2024 ganz Schleswig-Holstein verzauberten. Gemeinsam mit dem renommierten Goldmund-Quartett aus München zelebrieren die drei Meilensteine der Kammermusikliteratur, wie etwa Robert Schumanns Klavierquintett Opus 44 oder Francis Poulencs Klarinettensonate, die mit poetischer Klangsprache zwischen Mozartscher Melancholie und barocker Beweglichkeit changiert. Andreas Kuballa hat mit Sabine Meyer über das Konzert, ihre Festivalerfahrung und ihren Bühnenabschied gesprochen. Die technische Qualität des Telefoninterviews bitten wir zu entschuldigen.
Mit dem Fasil, mit ihm habe ich ganz viele schöne Konzerte gespielt als Duo-Partner. Ich habe sein Solokonzert uraufgeführt und seine Sonate. Also er ist einfach ein toller Musiker und die Poulenc-Sonate haben wir auch schon oft gespielt. Also ich bin gespannt, wir sehen uns am Montag nach langer Zeit mal wieder und ja, ich freue mich, ihn zu sehen. Das wird bestimmt ein sehr schönes und vor allem abwechslungsreiches Programm da mit ihm. Mit dem Goldmund-Quartett habe ich jetzt bei dem Konzert nichts zu tun, aber wir haben auch schon tolle Konzerte miteinander gespielt. Also Mozart, vor allem Mozart-Klarinettenquintett habe ich mit Goldmund gespielt.
Sie sind ja seit vielen Jahren eng mit dem Schleswig-Holstein Musikfestival verbunden, gehören quasi zur Festivalfamilie. Was bedeutet denn Ihnen das Festival ganz persönlich und vielleicht welche Rolle hat das Festival auch in Ihrer künstlerischen Laufbahn gespielt?
Jedenfalls finde ich einfach immer besonders, weil es sind einfach andere Spielstätten, es kommen Menschen ins Konzert, die vielleicht weniger oft ins Konzert gehen und sagen sich, ja, warum, es ist kein strenger Konzertsaal, wo man irgendwie auch Dresscode hat, sondern, und es sind einfach auch die Leute, die dahinter stehen, dass man, die einen irgendwie so ein Wohlfühlpaket, man kommt an und man wird wirklich wunderbar umsorgt, es gibt tolles Essen, es gibt hinterher schöne Gespräche, man ist meistens eingeladen nach dem Konzert. Das ist im normalen Musikbetrieb einfach nicht so, deswegen ist es immer echt toll und irgendwie immer schön, auf einem Festival zu spielen. Ja.
Und gibt es dann irgendwelche besonderen Erinnerungen oder Momente im Rahmen des Schleswig-Holstein Musikfestivals?
Ich meine, es gibt immer tausend, zum Beispiel kam einer von von Amerika angereist, um ein Konzert zu hören. War ich völlig verblüfft. Ja, ich bin extra gekommen, um sie zu hören. Da gibt es natürlich ganz viele schöne, vor allem Gespräche nach dem Konzerten und in der Pause mit den Leuten vor Ort. Und das ist die tolle Landschaft. Also da kann man jetzt gar nicht so rauspicken, was war jetzt das Schönste und Besondere. Also es waren immer irgendwelche schöne und auch manchmal echt harte und nicht so einfache zu spielende Momente dabei, wenn es zum Beispiel nur geregnet hat und der Regen war lauter als unser Pianissimo aufs Dach geprasselt hat und dann hat es auch noch reingeregnet und dann mussten wir einmal aufstellen oder im anderen Falle, es war so heiß, weil die Sonne hat so drauf gebrettert, dass man es kaum ausgehalten hat. Oder mit Stöckelschuhen über irgendeinen Acker und dann auf die Bühne. Ne? Das ist gar nicht so einfach. Das ist alles sehr ungewöhnlich, aber man meistert das irgendwie immer. Es gibt immer einen Weg.
Sie haben angekündigt, sich schrittweise von der Konzertbühne zurückzuziehen. Was war denn ausschlaggebend für diese Entscheidung?
Naja, ich werde ja nicht jünger. Also man muss aufhören, wenn man es noch kann, wenn man noch gut spielt und nicht, wenn die Leute sagen, hat schon mal besser gespielt und wenn man sich noch wohlfühlt auf der Bühne. Aber es ist einfach eine lange Zeit mit vielen Entbehrungen, muss man auch sagen. Und es gibt einfach jetzt vielleicht noch andere Dinge im Leben, die man jetzt noch gerne tut. Wir haben Enkelkinder, wir haben Pferde, wir haben einen jungen Hund, der uns fordert. Also es gibt schon noch wirklich tolle Sachen, die man jetzt einfach noch gerne machen würde.
Warum haben Sie sich das Schleswig-Holstein Musikfestival als Podium für Ihren Abschied ausgesucht?
Nein, das ist nicht mein Abschied. Das sagen zwar immer alle, das ist mein Abschied beim Schleswig-Holstein Festival. Mein letztes Konzert ist am 15. Dezember. Also ich spiele jetzt noch ziemlich viel, das ganze Jahr. Also bis Ende Dezember geht es noch wirklich voll Stoff und mit ganz vielen verschiedenen Programmen. Aber irgendwann ist immer das letzte Mal. Das ist halt jetzt im Sommer beim Schleswig-Holstein-Festival für mich das letzte Mal. Habe da wirklich viele, viele Jahre regelmäßig dort spielen dürfen. Das ist jetzt, das wird nächstes Jahr eben nicht mehr sein. Deswegen ist es jetzt beim Festival das letzte Mal.
Und werden Sie die Bühne und das Reisen vermissen?
Also die Bühne, fragen Sie mich nächstes Jahr, das ist vielleicht manchmal schon ein bisschen traurig oder ich würde vielleicht nicht die Bühne vermissen, sondern eher diese wahnsinnig schönen Stücke, die man gespielt hat und mit den tollen Musikern, Brahms Trio oder Klarinettenquintette, das ist einfach unglaubliche Literatur, dass man das nicht mehr spielt, ist vielleicht schon ein bisschen traurig, aber das habe ich alles wirklich oft gemacht und mit grandiosen Musikern gespielt. Ich werde ganz bestimmt nicht Hotels vermissen und Reisen vermissen. Da bin ich so froh, dass das nicht mehr ist. Schlecht schlafen im Hotel, du musst trotzdem am Abend spielen. Das interessiert das Publikum nicht. Ich habe wirklich, ich glaube, in 50 Jahren 2 Konzerte abgesagt und da ging es mir wirklich so schlecht, dass es einfach nicht ging. Ansonsten spielst du auch mit 39 Grad Fieber oder mit Husten und Schnupfen und man spielt eigentlich wirklich immer, auch wenn es einem nicht gut geht.
Und werden Sie privat noch Klarinette spielen oder legen Sie das Instrument dann tatsächlich für immer aus der Hand?
Also ich werde garantiert noch ein bisschen spielen mit den Kindern, die das immer wollen, dass ich mit ihnen Musik mache. Im familiären Bereich werde ich schon spielen. Aber ich habe immer sehr, sehr gern Klavier gespielt und das werde ich jetzt vielleicht mehr tun. Und was ich auch mehr tun werde, ist in Konzerte gehen. Weil wenn man immer unterwegs ist und Konzerte spielt, geht man wirklich viel zu selten in andere Konzerte. Und das werde ich jetzt vermehrt bestimmt tun. Oder ins Kino, solche Sachen werden jetzt gemacht.
Sabine Meyer ist in diesem Jahr also das letzte Mal beim Schleswig-Holstein Musikfestival zu erleben. Am 15. Juli mit Fassilsay in Kaltenkirchen und am 16. Juli in Wesselbuchen. Mit den Bernstein Award Preisträgerinnen Anastasia Kobertina und Kit Armstrong am 2. August in Marne und am 3. August in Pronsdorf. Zum Schluss der Sendung bleibt uns noch ein bisschen Zeit und dann gucken wir noch einmal, was wir erwarten können am 12. und 13. 7. beim Musikfest auf dem Lande auf dem Kirchenhof Stocksee. Hanna Bregler hat das Programm zusammengestellt und erzählt kurz, was sie dort an diesem Wochenende erwartet.
In Stocksee am 12. und 13. Juli gibt es ein buntes Programm. Am Samstag starten wir mit einem Fagott-Saxophon-Duo aus den Niederlanden. Danach tritt die Gruppe von Musetica auf, ein Holzbläserquintett und Streichtrio. Und um 17 Uhr wird Amita, ein Frauengesangsensemble aus Lübeck, die Obsthalle mit schönen Melodien füllen. Am Samstagabend tritt die schottische Gruppe Breabach auf, richtige schottische Folkmusik, wo man bestimmt auch zu tanzen kann. Und am Sonntag wird noch einmal die Ensembles von Musetica auftreten. Dann kommt das Dianto Reed Quintet, ein junges Holzbläserquintett. Und Winterfolk wird den Tag mit Irish Folk beenden.
Und mit The Open Ball von der schottischen Gruppe Brabach verabschieden wir uns hier auch aus der Sendung Musikfest im Radio, zweite Ausgabe. Die Schotten, die spielen ja nicht nur am Samstagabend im Rahmen des Musikfests auf dem Lande in Stocksee, sondern dann auch am Sonntag, den 13. Juli, in Wörden im Westhof Bio-Gewächshaus und am 15. Juli in Wiek auf Föhr auf der WDR-Fähre. Ein interessanter Spielort, denke ich. Mein Name ist Michael Lupatsch und ich bin auch für diese Sendereihe verantwortlich und sage für heute Tschüss.
Musikfest im Radio ist ein Gemeinschaftsprojekt von Westküste FM, Lübeck FM und Kiel FM. Ihr findet den Podcast Musikfest im Radio überall, wo es gute Podcasts zu hören gibt.